NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit diesen Themen bis 12:30. Kirchliche Strategien gegen Rechtsextremismus. Die neue Rechte in Niedersachsen. Überfällige Debatte in Italien. Katholische Kirche arbeitet sexuellen Missbrauch zögerlich auf. Außerdem alles eine Frage der Einbildung. Die Kirchen auf der Bildungsmesse Didacta sowie in schwieriger Mission, die deutschen Kolonialherren und der Völkermord an den Herero. Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach. In der Hannoverschen Landeskirche gründete sich Ende 2010 die Initiative Kirche für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Am Freitag trafen sich in Hannover Mitglieder der Initiative zu ihrer 6. Vollversammlung. Auf der Tagesordnung stand die sogenannte Neue Rechte. Von der AfD über die Identitäre Bewegung bis hin zu den Reichsbürgern und Pegida. Referent war der Journalist Andreas Speit, Autor des im Herbst veröffentlichten Buches »Bürgerliche Scharfmacher«. Ein Beitrag von Brigitte Lehnhoff.
Andreas Speit, Journalist in Hamburg, beobachtet die rechtsextreme Szene in Deutschland seit 2 Jahrzehnten.
Wir erleben ja in den letzten Jahren eben auch, dass die rechten Ressentiments nicht nur im Internet enorm zugenommen haben. Wir erleben tatsächlich einen Rechtsruck in der Mitte der Gesellschaft. Und das heißt, dass viele Argumentationen, wo man früher vielleicht schon gesagt hatte, oh hoppla, dass die heute eigentlich gar nicht mehr so ein Hoppla auslösen. Und ich befürchte, dass wir inhaltlich ideologisch nicht darauf eingestellt sind, dass diese neue Rechte nämlich anders argumentiert wie die alte Rechte. Dass die Konsequenzen aber genauso fatal und radikal sind, wird oft beim ersten Hören oder vielleicht beim ersten Lesen gar nicht so wahrgenommen.
Wie sollte man umgehen mit rechtsgerichteten Argumentationen, die scheinbar sachlich daherkommen? Wenn etwa Vertreter von AfD oder identitärer Bewegung behaupten, jede Ethnie habe ihren angestammten Lebensraum. Andreas Speit fordert auf, nachzufragen.
Was heißt denn das? Heißt das etwa, dass diese Ethnien dort bleiben sollen, wo sie herkommen und nicht auf Wanderschaft gehen dürften und man sich nicht vermengen dürfte? Und da merkt man, wenn man das fragt, dass sie dann nämlich doch nicht so weit weg sind von der alten Rechten, weil dann nämlich kommt, ja, das stimmt, eigentlich fordert beispielsweise die identitäre Bewegung ganz eindeutig ein Rückführungsprogramm für die Menschen mit Migrationshintergrund, die schon seit etlichen Jahren in Deutschland leben.
Der Szenekenner Andreas Speit hat den Eindruck, dass in Niedersachsen die Phänomene Rechtspopulismus und Rechtsextremismus noch nicht ernst genug genommen werden. Speziell die Kirchen warnt er.
In Süddeutschland wird die AfD von einem christlichen fundamentalistischen Milieu sehr stark getragen. Und ich glaube, dass man hier sehr vorsichtig sein muss, dass das in Niedersachsen nicht auch dazu führt, dass die AfD stärker wird. Hier geht es konkret um die Fragen Lebensschutz, Abtreibung, Homosexualität. Und da merkt man eben auch, dass beispielsweise der Landesvorsitzende der AfD in Niedersachsen auch zu diesem Milieu schon längst Kontakt sucht. Und in Baden-Württemberg war das mit ausschlaggebend für den Wahlerfolg der AfD.
In der Hannoverschen Landeskirche hat man erkannt, dass es auch in den eigenen Reihen rechtspopulistische und rechtsextreme Tendenzen gibt. Und die Kirche reagiert bereits darauf, sagt Pastor Jürgen Schnare, Geschäftsführer der Demokratieinitiative.
Wir haben an verschiedenen Orten in der Heide, in Tostedt, in der Nähe von Hamburg oder auch im Harz Konfirmandentage angeboten. Wie erkennt man überhaupt rechtsextreme Einstellungen? Und was gibt es aus unserer biblischen Tradition oder aus dem Glauben heraus dazu zu sagen?
Doch heute lassen sich regionale Brennpunkte nicht mehr so eindeutig festmachen, sagt Schnare. Und deswegen blickt er mit Sorge nicht nur auf die Bundestagswahl und die nächste Landtagswahl in Niedersachsen.
Wir haben ja dann im Frühjahr 2018, und das beschäftigt uns in besonderer Weise, auch Kirchenvorstandswahlen. Das heißt, wir müssen auch uns mit solchen Positionen im binnenkirchlichen Raum auseinandersetzen und davon ausgehen, dass Kandidatinnen und Kandidaten sich melden werden, die eben rechtspopulistische Ansichten vertreten.
Die Kirche müsse sich glasklar positionieren, und zwar in 2 Richtungen, sagt der evangelische Theologe Jürgen Schnare.
Auf der einen Seite natürlich die theologische Position, die beim christlichen Menschenbild ansetzt und dabei ansetzt, dass alle Menschen vor Gott gleich wert sind. Und auf der anderen Seite ist uns aber auch wichtig, uns als gesellschaftliche Kraft in der Demokratie zu präsentieren, für die natürlich auch der Grundrechtekatalog des Grundgesetzes wichtig ist. Wir sind Mitglieder dieser demokratischen Gesellschaft und das wollen wir auch deutlich zum Ausdruck bringen.
Die Hannoversche Landeskirche versteht sich noch immer als Volkskirche. Umso wichtiger sei es, so Andreas Speit, Sorgen und Ängste der Menschen aufzunehmen, im Zweifelsfall aber unmissverständlich zu argumentieren.
Und gerade solche sensiblen Themen wie Lebensschutz, Abtreibung oder geschlechtliche Orientierung sind Themen, wo wirklich auch die Kirche herausgefordert ist, Position zu beziehen und auch in den eigenen Reihen deutlich werden zu lassen, für was sie steht, um Rechtspopulisten dort auch nicht die Möglichkeit zu geben, Zuspruch zu gewinnen und Wahlerfolge später daraus schließen zu können.
Brigitte Lienhoff über Rechtspopulisten und die Anfälligkeit auch von Christen für deren Ideologie. Papst Franziskus macht immer wieder deutlich, dass sexuelle Gewalt gegen Kinder ein Verbrechen ist und dass er entschlossen ist, entschieden gegen die Täter innerhalb der Kirche vorzugehen. Doch in Italien hat man das Thema lange bagatellisiert, wie Tassilo Forchheimer aus Rom berichtet.
An klaren Worten hat es bei Papst Franziskus nie gefehlt. Kindesmissbrauch durch Geistliche sei eine schwere Sünde, so das Kirchenoberhaupt. Das ist wie, wenn man eine schwarze Messe feiert. Ein Priester, der das tut, ist Verräter am Leib des Herrn, weil dieser Priester dieses Kind, das kleine Mädchen, den Buben zur Heiligkeit führen soll. Dieser Bub, dieses Mädchen haben Vertrauen und dieser, anstatt sie zur Heiligkeit zu leiten, missbraucht sie. Und das ist sehr schlimm. Auffällig ist, wie oft sich der Papst zu diesem Thema äußert. Ganz offensichtlich spürt er nach wie vor einen großen Handlungsdruck. Hans Zollner, der Leiter des Kinderschutzzentrums an der Päpstlichen Universität Gregoriana, erklärt warum.
Ich beobachte weltweit, dass die Situation sich verändert, dass es Leute gibt, die sehr stark pushen, auch unter den Bischöfen. Der Punkt ist der, dass dieses Thema an sich für alle Menschen und auch für die Menschen in der Kirche schwierig ist, dass man sich lieber drum herumdrückt. Da tut man sich sehr schwer damit und das wird in sehr vielen Gegenden dieser Welt nach wie vor eigentlich totgeschwiegen.
Ein gutes Beispiel dafür ist Italien. Hier hat die Diskussion über Kindesmissbrauch in der Kirche erst sehr viel später eingesetzt als beispielsweise in Deutschland.
Tatsächlich ist es so, dass die Dinge, die bei uns vor 7 Jahren erst, muss man sagen, begonnen haben, noch nicht angekommen sind in Italien.
Die Hauptursache sind kulturelle Unterschiede.
Dieses Land hatte einen Ministerpräsidenten, Berlusconi, der selber mit seinen berühmt-berüchtigten Bunga-Bunga-Ausschweifungen des Missbrauchs von Minderjährigen angeklagt ist. Und er war ja da nicht alleine. Also insofern glaube ich, dass es schon auch ein politisches Interesse ist, damit dieses Thema nicht groß aufkommt. Und es ist ja sehr erstaunlich, dass zum Beispiel auch die Veröffentlichung des jüngsten Skandalbuches dazu in Italien nur kurzfristig für Aufsehen gesorgt hat.
Gemeint ist das neue Werk des Enthüllungsjournalisten Emiliano Fittipaldi, der unter dem Eindruck der Diskussion in Italien zu dem Ergebnis kommt, der Papst tue noch zu wenig im Kampf gegen Kindesmissbrauch. Was hat er bis jetzt getan? Er hat eine Kommission gegen Pädophilie eingesetzt, die sich in 4 Jahren nur 3-mal getroffen hat und keine Exekutivkompetenzen hat. Hans Zollner sieht das als Mitglied der Kommission anders.
Das stimmt einfach nicht. Es stimmt auch nicht, dass wir nichts bewegt hätten. Es hat einige Initiativen gegeben, die wir als Beratungsorgan dem Papst vorgeschlagen haben und die er umgesetzt hat. Unter anderem haben wir sehr darauf gedrängt, dass Bischöfe und Provinzielle von Ordensgemeinschaften auch dafür haften müssen, wenn sie nicht die kirchenrechtlichen Bestimmungen, die es schon gibt, umsetzen.
Und allmählich setzte sich weltweit die Erkenntnis durch, dass das Problem nicht durch Verschweigen gelöst werden kann. Das gilt auch für Italien, wo inzwischen sehr viel offener über Missbrauchsfälle und entsprechende Schutzmaßnahmen gesprochen wird.
Aus Rom berichtete Tassilo Forchheimer. Und damit kommen wir zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Nach wochenlangen Diskussionen um Spitzeldienste von Imamen des deutsch-türkischen Moscheeverbandes DİTİB hat die Bundesanwaltschaft am Mittwoch Wohnungen von Verdächtigen durchsuchen lassen. Wie der Generalbundesanwalt mitteilte, wurde bei 4 Imamen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Beweismaterial sichergestellt. Die Geistlichen stehen im Verdacht, im Auftrag der türkischen Religionsbehörde Diyanet Anhänger der Gülen-Bewegung ausspioniert zu haben. Die türkische Religionsbehörde Diyanet erklärte unterdessen, dass insgesamt 6 Imame aus Deutschland abgezogen worden seien. Betroffen seien jene Imame, deren Wohnungen durchsucht worden waren. Diese Geistlichen hätten ihre Kompetenzen überschritten, sich aber nicht strafbar gemacht, betonte Diyanet-Präsident Mehmet Görmez. Bundesjustizminister Heiko Maas forderte DİTİB vor dem Hintergrund der Ermittlungen zu größerer Unabhängigkeit auf. Maas appellierte an den Verband, seine Satzung zu ändern, die enge Verbindung zur türkischen Religionsbehörde Diyanet festschreibt. Im Streit um die Besetzung eines Postens im niedersächsischen Landesvorstand des Moscheeverbandes DİTİB zeichnet sich ein Kompromiss ab. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hatte die Wahl eines von der türkischen Religionsbehörde bezahlten Imams in den Landesvorstand kritisiert. Der Imam habe sein Amt bei der Religionsbehörde jetzt aufgegeben, erklärte der niedersächsische Vorsitzende des Moscheeverbandes Yilmaz Kilic. Der Geistliche sei nun Angestellter von DİTİB. Angesichts des Priestermangels hat der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken Thomas Sternberg von einer katastrophalen pastoralen Situation gesprochen. Die Zahl der katholischen Priester gehe seit Jahren dramatisch zurück, sagte Sternberg. Im vergangenen Jahr seien für ganz Deutschland 58 neue Priester geweiht worden. Die Weigerung, verheiratete Männer zu Priestern zu weihen, werde einfach nicht mehr verstanden. Heute habe der Zölibat seine Plausibilität verloren, sagte der ZDK-Präsident. Die Kirche von England bleibt beim Thema Homosexualität gespalten. Am Mittwoch lehnte die Synode einen Bericht der Bischöfe zu Sexualität überraschend ab. In der mehrstündigen Debatte, bei der es um den Umgang mit homosexuellen Menschen in der Kirche ging, wurden die Differenzen innerhalb der anglikanischen Gemeinschaft deutlich. Die anschließende Ablehnung des Berichts schwächt auch die Autorität des Erzbischofs von Canterbury, Justin Welby, der maßgeblich an dem Bericht beteiligt war. Seit Jahren wird das Thema Homosexualität in der Kirche von England kontrovers diskutiert. Mehrere verheiratete schwule Priester wurden bereits suspendiert, da von Priestern erwartet werde, so wörtlich, vorbildhaft zu leben. Die Kirche von England hatte ihren Priestern untersagt, gleichgeschlechtlich zu heiraten, nachdem die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare von der britischen Regierung eingeführt worden war. Außerdem müssen homosexuelle Priester und Bischöfe in der Kirche von England zölibatär leben. Der katholische Hamburger Erzbischof Stefan Heese hat den vom schleswig-holsteinischen Innenminister Stefan Stut angeordneten Abschiebungsstopp nach Afghanistan begrüßt. Die Berichte des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen deuteten darauf hin, dass Rückführungen nach Afghanistan humanitär unverantwortlich seien, sagte Heese, der auch Vorsitzender der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz ist. Die Evangelische Nordkirche und das Diakonische Werk Schleswig-Holstein bewerten den Abschiebungsstopp ebenfalls positiv. Katholische Frauenverbände weisen auf Risiken der Pränataldiagnostik und des damit verbundenen Down-Syndrom-Bluttests hin. Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands sieht die Gefahr, dass eine Weiterentwicklung der Untersuchungen zur gesellschaftlichen und individuellen Erwartung führe, ein vermeintlich perfektes Kind zur Welt bringen zu müssen. Deshalb halten die katholischen Frauen eine Zulassung des Bluttests, den der gemeinsame Bundesausschuss aktuell als Regeluntersuchung in der Schwangerschaftsvorsorge prüft, für hochproblematisch.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. In dieser Woche fand in Stuttgart die weltgrößte Bildungsmesse, die Didakta, statt. Im Mittelpunkt stand dabei das Thema Lernen im digitalen Zeitalter. Wie zum Beispiel mit dem Tablet-Computer und mit Tafeln ohne Kreide. 8000 Aussteller aus fast 50 Ländern haben sich präsentiert. Mit dabei waren auch die Kirchen, mit einer Sonderausstellung zu globalem Lernen, Inklusion und Integration. Dass Religion aber auch sonst ein wichtiges Thema auf einer Bildungsmesse ist, hat Katharina Kurz auf der Didakta feststellen können.
Die aktuelle Politik spielt eine große Rolle auf der diesjährigen Didakta. Das betrifft auch das Angebot der christlichen Kirchen. Das Thema Flucht und Migration gehört dazu, ebenso die Frage nach dem Verhältnis von Staat und Religion im modernen Verfassungsstaat. Aspekte, die auch im katholischen und evangelischen Religionsunterricht behandelt werden sollen, sagt Maria Jakobs, Direktorin des Instituts für Religionspädagogik der Erzdiözese Freiburg.
Heute Morgen war am Stand eine Klasse und diese Klasse hat ein Projekt an der Schule entwickelt, wo sie mit Flüchtlingen zusammenarbeiten. Und das ist sicher auch etwas ganz Wichtiges für die jungen Menschen heute, dass sie lernen, dass das, was wir jetzt auch vom Evangelium her lehren, Nächstenliebe, Einsatz für andere, nicht nur auf sich selber zu schauen, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, das in die Gesellschaft hineinzutragen.
Dieser praktische Ansatz ist für Maria Jakobs im Religionsunterricht durchaus neu. Früher habe der Religionsunterricht eher an traditionelle Katechismusstunden erinnert. Heute gehe es verstärkt um eine stärkere christliche Positionierung, um die Herausbildung einer gut begründeten eigenen Meinung. Und ihr evangelischer Kollege Stefan Herrmann, Leiter des Pädagogisch-Theologischen Zentrums der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, ergänzt:
Ich würde Stichwort Orientierung nennen. Zunächst mal auch Wissen über die eigene Religion, über die eigene Konfession nochmal neu zu gewinnen. Das Zweite aber auch Orientierung in der Vielzahl der Religionen, Weltanschauungen, die es gibt, mit denen Kinder, Jugendliche konfrontiert werden im Alltag, schon im Kindergarten, die ja auch Fragen aufwerfen.
Fragen wie: Warum heißt dein Gott anders als meiner? Oder was ist im Islam wichtig und was im Christentum? Hier Verständnis zu schaffen, sehen die beiden Kirchenvertreter auf der Didakta als drängende Aufgabe.
Unser Ansatz ist, religionssensibel zu lernen, wahrzunehmen, auch die Perspektive eines anderen, dann entsprechende Vertreter dieser Religion und Weltanschauung einzuladen. Da sind wir in einem Lernprozess. Die Schwierigkeit ist natürlich auch die, dass organisatorisch uns nicht immer Gesprächspartner entsprechend zur Verfügung stehen. Nehmen wir mal die islamische Seite, da werden die Organisationen auch entsprechend erst aufgebaut.
Mit dieser Herausforderung, vielerorts erst langsam wachsenden Strukturen für den islamischen Religionsunterricht, müssen sich auch die Schulbuchverlage beschäftigen. Georg Wierichs:
Wir haben jetzt hier als Klett-Verlag ein Werk für den islamischen Religionsunterricht für die Grundschule. Aber das ist da gerade im islamischen Religionsunterricht ja vielleicht noch stärker als bei katholisch oder evangelischem Religionsunterricht, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, was geht und was nicht geht.
Doch nicht nur die islamische Theologie ist gefordert, sondern auch die Schulbuchverlage, findet Peter Schell von der Braunschweiger Westermann Verlagsgruppe.
Sie brauchen natürlich dann auch einen Redakteur, der sich in dieser Religion auskennt, der also mit den Autoren zusammen dann die Inhalte methodisch-didaktisch aufbereitet, sodass sie unterrichtstauglich sind. Und da sind wir jetzt noch in den Anfängen.
Dabei rufen Artikel und Bilder in Schulbüchern immer wieder Kritik hervor. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Helmut Königshaus, sieht zum Teil anti-israelische Inhalte, wenn es zum Beispiel um die Darstellung des Nahostkonflikts geht. Gerade für Flüchtlinge mit anti-israelischer Vorprägung sei das keine geeignete Diskussionsgrundlage, so Königshaus. Peter Schell von der Westermann-Gruppe aus Braunschweig entgegnet:
Wir haben in den Schulformen aufsteigend einen begrenzten Platz. In dem Gymnasiallehrbuch haben wir 62 Seiten. Das im klassischen Real- oder Sekundarschulbuch, wo das gleiche in 10 Seiten gemacht werden muss, werden die Dinge naturgemäß sehr verkürzt dargestellt. Grundsätzlich ist es so, wir haben in den Büchern das zu schreiben, was die Lehrpläne wollen, sonst wären wir nicht genehmigt.
Bei der diesjährigen Didakta machen Beobachter einen Trend aus. Schüler interessieren sich wieder verstärkt für Religion. Darauf setzen die Kirchen, die sich dabei aber auch immer wieder die Frage gefallen lassen müssen, welche Rolle die Religion in der Öffentlichkeit überhaupt spielen sollte. Stefan Herrmann vom Evangelisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart:
In dieser Diskussion stehen wir, gerade weil Schule ein Spiegel der Gesellschaft ist, auch der Pluralität und der Vielheit der Weltwahrnehmungen. Gerade deshalb muss an Schule unserer Meinung nach auch das Thema Religion bearbeitet werden, weil die Schule natürlich hier in diesem Punkt auch eine gesellschaftliche Aufgabe hat.
Religion auf der Bildungsmesse Didakta, ein Beitrag von Katharina Kurz. Mehr als 100 Jahre liegt der Völkermord an den Herero und Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, schon zurück. Damals hatten deutsche Truppen einen Aufstand der Herero und Nama brutal niedergeschlagen. Viele Einwohner wurden in die Wüste getrieben, wo sie verhungerten und verdursteten. Rund 60.000 Menschen starben. Doch bis heute tut sich Deutschland mit der Aufarbeitung dieses Völkermordes schwer. Auch die evangelische Kirche. Die Protestanten waren nicht schuldlos am deutschen Kolonialismus des 19. und 20. Jahrhunderts, sagt der Hamburger Afrika-Historiker Jürgen Zimmerer. Denn die protestantischen Missionare seien sozusagen die Vorhut der Kolonisatoren gewesen.
Die Missionare haben dann natürlich eine ganz besondere Rolle, weil natürlich auch das Konzept der Mission ein Schlüsselkonzept dieser kolonialen Ideologie war, die ja zur Rechtfertigung eingesetzt wurde, wieso man eigentlich kolonisieren dürfe.
Das Ziel der Mission, die Bekehrung der sogenannten afrikanischen Heiden zum Christentum. Notfalls auch zwangsweise.
Das ist auch deshalb wichtig, weil natürlich diese Missionierungsvorstellung eine Vorstellung ist, die Abwertung der nicht-europäischen Kulturen sehr leicht in sich trägt und eigentlich transportiert.
Jürgen Zimmerer ist Leiter der Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe. Für Zimmerer war die Mission das religiöse Pendant zum Rassismus, der dann als Legitimation der Europäer diente, in afrikanische Länder einzufallen, ohne je eingeladen worden zu sein. Und auch die deutschen Missionsgemeinden vor Ort setzen sich nicht für die Rechte der afrikanischen Gemeinden ein, selbst wenn diese ebenfalls der gleichen evangelischen Kirche angehörten. So kritisiert der reformierte Theologe Hans Lessing, der lange in Namibia gearbeitet hat,
dass man eben in den Konfliktsituationen nicht an der Seite der Gemeinden gestanden hat, sondern oft eben auch die Interessen der deutschen Siedlerschaft und der deutschen Kirchen vertreten hat. Das ist also sozusagen eine bleibende Schuld.
Nun verhandelt die Bundesregierung seit einigen Monaten mit der namibischen Regierung über dieses Thema. Allerdings
über ein Schuldbekenntnis wird immer wieder gesprochen, es ist aber bis jetzt noch nicht ausgesprochen worden.
Die Große Koalition in Berlin hält sich bedeckt. Sie will vermeiden, dass mit einer Entschuldigungsgeste Reparationszahlungen verbunden sind. Dagegen fordert der Theologe Hans Lessing,
dass man voll und ganz die Verantwortung übernimmt für das Unrecht, das geschehen ist, dass man das Gespräch mit den Nachkommen der Opfer sucht und dass man sich darauf verpflichtet, das Nötige zu tun, was möglich ist, um die bleibenden Auswirkungen des Unrechthandelns nach Möglichkeit für das Leben der Nachkommen zu lindern oder zu beseitigen.
Israel Kaunasicke lebt seit mehr als 40 Jahren in Deutschland. Er ist ein Herero und Sprecher des Bündnisses Völkermord verjährt nicht. Er setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, dass sich Deutschland seiner kolonialen Vergangenheit konsequent stellt.
Offizielle Entschuldigung erwarten wir von der Bundesrepublik Deutschland und Reparation. Das ist unsere Forderung und von da gehen wir keinen Zentimeter zurück.
Und er verlangt, dass die Herero und Nama ihr Land wiederbekommen, das ihnen nach dem Völkermord weggenommen wurde.
65% bis 70% des Landes oder Farmland ist noch in deutscher Siedlerhand. Und das kann man nicht tolerieren.
Und Israel Kaunasicke setzt sich dafür ein, dass sich die Bundesregierung mit den Nachkommen der damaligen Opfer, mit den Herero und den Nama zusammensetzt und nicht mit der Regierung von Namibia. Seine Befürchtung: Die namibische Regierung verhandelt über die Köpfe der Betroffenen hinweg. Und, falls es doch zu einer finanziellen Wiedergutmachung kommen sollte, käme das Geld nicht bei den Herero und Nama an. Von der evangelischen Kirche in Deutschland erwartet Israel Kaunasicke, dass sie sich ihrem eigenen kolonialen Erbe stellt. So findet man noch immer, wie im Hamburger Michel, Gedenktafeln zur Ehrung der deutschen Kolonialsoldaten. Stefan Link, Historiker bei der Evangelischen Akademie der Nordkirche, wendet sich dagegen, derartige Tafeln nur zu entfernen. Er wünscht sich vielmehr eine entsprechende Kommentierung.
Hier müsste mein Kommentar ganz klar lauten, dass ich damit erhebliche Schwierigkeiten habe, gewissermaßen hier die Ehrung der gefallenen deutschen Soldaten bei der Niederschlagung des Herero-Hottentotten-Aufstandes in der Kirche hängen zu haben und nicht darauf hinzuweisen, um was für einen Vorgang es sich gehandelt hat und dass ich also diesen Krieg als verwerflich bzw. als Völkermord bezeichnet würde.
Die evangelische Kirche und ihre Missionswerke widmen sich seit gut einem Jahrzehnt intensiv ihrer Verantwortung für den Kolonialismus und den Völkermord. Doch sie tun sich schwer damit. Denn bislang hat es die EKD, ähnlich wie die Bundesregierung, nicht geschafft, mit einem deutlichen Wort des EKD-Rates oder der Synode für die dunklen Kapitel der Missionsgeschichte bei den Herero und Nama um Vergebung zu bitten. Im Mai tagt der Lutherische Weltbund im großen Reformationsjahr in Namibia. Beobachter halten ein klares Wort der Protestanten für überfällig. Soweit Blickpunkt Diesseits mit Beiträgen und Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute um 17.30 Uhr können Sie auf NDR Info die Reportage hören über einen Tag in der Schweriner Plattenbaumoschee. Der Titel: Allah in der Turnhalle. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.